Liebe Zuhörer, hier ist Philipp Gut. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zur Schweizer Stunde. Der Name dieses neuen Kontrafunk-Formats ist Programm. Hier informieren wir Sie jede Woche über die interessantesten Aktualitäten und Persönlichkeiten aus der Schweiz. Was im Land und darüber hinaus bewegt, das besprechen wir mit unseren Gästen. Heute in der Sendung der ehemalige Bundesrichter Hans-Jörg Seiler. Er sagt, die neuen Schweizer EU-Verträge müssten zwingend auch eine Mehrheit der Kantone, das sogenannte Ständemehr, erreichen. Mit ihm spreche ich darüber, inwiefern diese neuen EU-Verträge überhaupt verträglich sind mit der schweizerischen Bundesverfassung. Weiter in der Sendung: Zieht die UBS aus Zürich nach New York? Und was würde das für den Schweizer Finanzplatz bedeuten? Diese Gerüchte halten sich hartnäckig. Ich bespreche sie mit Hans Kaufmann, dem Finanzexperten und ehemaligen Chefökonomen der Bank Julius Bär. Und schließlich begrüße ich Emanuel Brünisholz bei mir, jenen Mann, der 10 Tage ins Gefängnis muss, weil er sagt, es gebe Mann und Frau. Nach Ansicht der Schweizer Justiz ist das offensichtlich neuerdings eine kriminelle Auffassung. Ich begrüße nun als ersten Gast bei mir Hans-Jörg Seiler, ehemaliger Bundesrichter. Er hat kürzlich auch ein Gutachten verfasst zu der Frage, die wir hier diskutieren wollen, ob nämlich die EU-Verträge überhaupt vereinbar sind mit der Bundesverfassung in der Schweiz oder ob diese Bundesverfassung geändert werden soll. Herr Seiler, ganz herzlich willkommen bei uns.
Guten Tag.
Herr Seiler, ein heiß diskutiertes Thema rund um die neuen EU-Verträge ist die Frage Ständemehr ja oder nein. Es geht also darum, ob es bei der Volksabstimmung über die Abkommen mit Brüssel nur eine Mehrheit der Stimmen oder auch eine Mehrheit der Kantone braucht. Sie sagen nun, untermauert durch ein Gutachten, das Ständemehr sei zwingend. Wie begründen Sie dies?
Ja, das Hauptargument ist, dass diese Abkommen, beziehungsweise nur ein einzelnes davon, nämlich die Änderung des Freizügigkeitsabkommens, im Widerspruch steht zu Artikel 121a der Bundesverfassung. Da steht, die Schweiz steuert die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig. Die Zahl der Bewilligungen wird durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente begrenzt. Der Anspruch auf dauerhaften Aufenthalt und so weiter kann beschränkt werden. Und es dürfen keine völkerrechtlichen Verträge abgeschlossen werden, die gegen diesen Artikel verstoßen. Nun schafft diese Änderung des Freizügigkeitsabkommens, insbesondere die Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie, in verschiedener Hinsicht zusätzliche Rechtsansprüche gegen den bisherigen Rechtszustand. Und das verstößt eben gegen Artikel 121a BV, insbesondere Absatz 4. Und dieser Vertrag kann deshalb nur abgeschlossen werden, wenn vorgängig oder spätestens gleichzeitig Artikel 121a der Bundesverfassung geändert wird. Das betrifft zwar an sich nur diesen einen Vertrag, Änderung des Freizügigkeitsabkommens, aber wegen der Koppelung all dieser Abkommen betrifft das eben das ganze Paket, jedenfalls zumindest den Stabilisierungsteil.
Jetzt ist der Bundesrat ja gegenteiliger Auffassung und sagt, es brauche kein Ständemehr mehr. Wie kommt denn der Bundesrat zu seinem Urteil?
Es gab zunächst einmal ein Gutachten des Bundesamtes für Justiz vom Mai vom letzten Jahr, 2024, das zum Ergebnis gekommen ist, es brauche kein Ständemehr mehr. Dieses Gutachten hat sich aber einzig mit der Frage des sogenannten Staatsvertragsreferendums sui generis befasst. Und die ganze Frage von Artikel 121a BV wurde überhaupt nicht thematisiert, mit keinem Wort. Also dieses Gutachten ist unvollständig für die Beurteilung der Frage. Trotzdem hat sich dann in der öffentlichen Meinung häufig die Meinung so ergeben, dieses Gutachten hier aber die Frage abschließend geregelt, aber das ist eben nicht der Fall. Dann in den Vernehmlassungsunterlagen vom 13. Juni dieses Jahres hat der Bundesrat ja einen erläuternden Bericht mitgeschickt und dort hat er sich auf etwa 4 Seiten mit der Frage 121a BV auseinandergesetzt und ist zum Ergebnis gekommen, das sei nicht im Widerspruch. Er hat das hauptsächlich damit begründet, dass diese neuen Rechtsansprüche der Unionsbürgerrichtlinie gegenüber dem bisherigen Rechtszustand hauptsächlich Personen betrifft, die bereits heute in der Schweiz leben. Und er hat dann gesagt, die Steuerung der Zuwanderung in Artikel 121a betreffe nur erstmalige Bewilligungen auf neuen Aufenthalt in der Schweiz, aber nicht den Rechtsstand von Personen, die bereits in der Schweiz weilen. Und das war das Hauptargument, weshalb er dort einen Widerspruch verneint hat. Aber das scheint mir im klaren Widerspruch zum Absatz 2 insbesondere. Da steht, der Anspruch auf dauerhaften Aufenthalt kann beschränkt werden. Also das Daueraufenthaltsrecht, welches mit der Unionsbürgerrichtlinie verbunden ist, ist ein neues Recht, das nun geschaffen wird und diametral im Widerspruch steht zu diesem Absatz 2, Satz 3 der Bundesverfassung. Und deshalb verstößt dieser völkerrechtliche Vertrag gegen diesen Artikel.
Wenn ich es richtig verstehe, sind Sie auch der Ansicht, dass eben diese Unionsbürgerrichtlinie doch weiterreichende Auswirkungen hätte, als es der Bundesrat eigentlich vorgibt. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also der Bundesrat geht an sich schon auch davon aus, dass das Daueraufenthaltsrecht, das mit der Unionsbürgerrichtlinie verbunden ist, neu ist gegenüber dem bisherigen Zustand. Aber er legt eben die Verfassungsbestimmung so aus, dass nur die erstmaligen Bewilligungen für erstmalige Einreise in die Schweiz unter diese Steuerung von 121a BV fallen. Es ist also primär eine Frage der Auslegung der Verfassung. Dann zweitens sagt er, es gibt einige wenige neue Rechtsansprüche auf erstmalige Einreise, die sind aber quantitativ so unerheblich, dass sie so quasi im Rauschen der Kontingente verschwinden. Hier ist die Aufzählung, die der Bundesrat gibt in diesem erläuternden Bericht, nicht ganz vollständig. Es gibt einige weitere Rechtsansprüche auch auf erstmaligen Aufenthalt gegenüber dem bisherigen Rechtszustand. Aber ja, die sind vielleicht quantitativ nicht so sehr bedeutend, aber immerhin in der Kumulation würden auch sie wahrscheinlich eine gewisse beträchtliche Neuzuwanderung bringen.
Ich möchte noch kurz zurückkommen auf das Gutachten aus dem Justizdepartement, das Sie erwähnt haben. Es ist das Departement von SP-Bundesrat und Integrationsbefürworter Beat Jans. Sie haben gesagt, eben das Gutachten ist nicht wirklich vollständig. Würden Sie so weit gehen und sagen, das ist ein Gefälligkeitsgutachten?
Da müssten Sie das Bundesamt für Justiz fragen, weshalb es zu dieser Frage 121a BV gar nichts gesagt hat. Also ich kann es mir eigentlich nicht erklären, wie man als Jurist diese Frage prüfen kann, ohne diesen offensichtlichen Themapunkt von 121a BV zu behandeln.
Ja, was Sie jetzt mehrfach erwähnt haben, eben dieser Artikel 121a der Bundesverfassung, der geht ja zurück auf die Masseneinwanderungsinitiative, die das Schweizer Volk 2014 angenommen hat. Ein anderes Problem, das damit verbunden ist, ist, dass dieser Artikel bis jetzt nicht wirklich umgesetzt wird. Die Befürworter dieser Initiative, und das war damals immerhin auch die Mehrheit der Stimmbürger, die sagen natürlich, ja, da werde die Bundesverfassung verletzt. Schmerzt einen das nicht als Juristen, wenn die Verfassung nicht wirklich umgesetzt wird?
Ja, das ist natürlich so, aber der Grund lag halt auch darin, dass die Initiative selber nicht direkt die Kündigung des Freizügigkeitsabkommens verlangte. In den Übergangsbestimmungen wurde verlangt, dass Verträge neu auszuhandeln sind. Aber aushandeln neu beginnt natürlich, dass der Vertragspartner einverstanden ist mit einem neuen Vertrag. Und die Initiative sagt nicht ausdrücklich, wenn keine Einigung zustande kommt, dann muss man das Freizügigkeitsabkommen kündigen. Deshalb ist es ja rechtlich vertretbar, dass das Abkommen nicht gekündigt wurde bisher. Und dann sagt eben das Bundesgericht, das Freizügigkeitsabkommen geht dem schweizerischen Recht und auch der Bundesverfassung vor. Und wenn man von dieser Prämisse ausgeht, ist es natürlich richtig, dass man sagt, man hat die Bestimmung nicht umgesetzt, weil eine Umsetzung eben im Widerspruch stünde zum Personenfreizügigkeitsabkommen.
Ja, das führt uns zu einer nächsten kniffligen und auch sehr spannungsgeladenen juristischen Frage, nämlich Vorrang von internationalem, von Völkerrecht gegenüber Landesrecht. Das ist ja auch eine in der Schweizer politischen und juristischen Tradition heiß diskutierte Frage. Wie stellen Sie sich denn dazu? Ich meine, als Schweizer Bürger kann man natürlich schon die Haltung einnehmen. Es ist relativ seltsam, wenn es noch irgendwelches Recht gibt, auf das wir keinen Einfluss haben, das über dem Bundesrecht steht. Wie sehen Sie diese Diskussion?
Also ich war auch beteiligt als Bundesrichter an diesem Bundesgerichtsentscheid 142/235, in dem das gesagt wurde. Ich möchte diesen Entscheid hier nicht kommentieren. Das war einfach die Aussage, die so in diesem Bundesgerichtsentscheid steht. Und solange das Bundesgericht seine Praxis nicht geändert hat, ist das halt nun mal so.
Gut, lassen wir das so stehen. Wir wollen da nicht in Geheimnisse eindringen, die Sie nicht verraten dürfen. Sie sind ja als ehemaliger Bundesrichter immer noch loyal zum Gericht. Das ist ja auch ehrenwert. Ich möchte noch ein bisschen näher auf diese institutionellen Elemente der EU-Verträge eingehen. Damit verbunden ist ja auch die Übernahme von EU-Recht und da gibt es verschiedene Methoden. Eine ist die sogenannte Integrationsmethode. Das klingt sehr technisch. Können Sie das für Laien erläutern? Was ist damit genau gemeint?
Die Integrationsmethode bedeutet, es braucht zur Umsetzung des EU-Rechts, das übernommen wird mit diesen Verträgen, nicht eine schweizerische Gesetzgebung, sondern direkt mit dem Abschluss des Vertrages wird das dort übernommene EU-Recht unmittelbar in der Schweiz verbindlich, wie wenn es in einem schweizerischen Gesetz enthalten wäre. Es gibt also kein schweizerisches Gesetz zu diesen Fragen und demzufolge natürlich auch kein schweizerisches Gesetzesreferendum zu einer Ausführungsgesetzgebung dazu.
Ja, das würde also in dem Sinn die Referendumsdemokratie beschneiden. Inwiefern würde das den Charakter und den Status der Schweiz als eines eigenständigen Rechtskörpers jetzt limitieren?
Ja, das ist natürlich eine Beschränkung der Gesetzgebungsautonomie. Es ist allerdings nicht eine Singularität. Es gibt ja viele andere Verträge, in denen die Schweiz irgendwelche internationalen Regelungen übernommen hat, die auch unmittelbar verbindlich sind und maßgebend innerhalb der Schweiz und insoweit nicht einer schweizerischen Ausführungsgesetzgebung bedürfen und dann trotzdem dem schweizerischen Gesetzesrecht vorgehen. Neu hier ist einfach, dass auch zukünftiges EU-Recht dann übernommen wird, das im Einzelnen heute natürlich noch nicht bekannt ist und auch dieses Recht muss dann gegebenenfalls übernommen werden, ohne dass eine Referendumsmöglichkeit in Zukunft bestünde.
Also salopp volkstümlich ausgesprochen könnte man sagen, man kauft dann einfach die Katze im Sack. Man kann gar nicht mehr entscheiden über künftige Rechtsentwicklungen, die man eben übernehmen muss.
Ja, das kann man so sagen, ja.
Jetzt ein anderer wichtiger Punkt, der in der Diskussion da weit oben steht, ist ja der Fall von Streitigkeiten. Wenn sich die Schweiz und die EU nicht einig sind, dann gibt es Kommissionen, die da urteilen, Schiedsgerichte. Am Schluss aber hat der Europäische Gerichtshof, also das Gericht der Gegenseite, das letzte Wort. Wie beurteilen Sie diese Unterordnung der Schweiz aus juristischer Sicht?
Ja, es ist etwas differenziert. Man muss unterscheiden. Einerseits gibt es das Abkommen Schweiz-EU, das ist ein rein völkerrechtlicher Vertrag. Und dieses wird im Streitfall nicht vom EuGH ausgelegt, sondern von diesem Schiedsgericht, das dann paritätisch besetzt würde, wie üblich in so internationalen Schiedsgerichten. Jede Partei bezeichnet einen Schiedsrichter und die benennen dann einen Obmann, der im Schiedsgericht vorsitzt. Die Besonderheit hier liegt eben darin, dass inhaltlich diese EU-Verträge darin bestehen, zu einem guten Teil, dass EU-Recht übernommen wird. Der EuGH legt dann gegebenenfalls dieses übernommene EU-Recht aus und diese Auslegung des EuGH wird dann für das Schiedsgericht verbindlich. Also man muss dann unterscheiden, es gibt zwei Rechtsmaterien, einerseits der Vertrag als solches, der wird vom Schiedsgericht ausgelegt, andererseits das in den Verträgen übernommene EU-Recht, dieses wird vom EuGH verbindlich ausgelegt.
Also man kann schon sagen, am Schluss ist es der Europäische Gerichtshof, der das Sagen hat.
Soweit die Verträge darin bestehen, dass EU-Recht übernommen wird, ja. Also jetzt am Beispiel Freizügigkeitsrecht zum Beispiel. Da sagen diese Verträge, man übernimmt die Unionsbürgerrichtlinie, aber mit bestimmten Ausnahmen, die ausgehandelt wurden in diesen Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU. Nun, diese Ausnahmen, das ist reines Völkervertragsrecht zwischen der Schweiz und der EU. Da hat der EuGH nichts zu sagen, aber soweit keine Ausnahmen ausbedungen worden sind und irgendein Streitfall entsteht über die Auslegung dieser Unionsbürgerrichtlinie, dann muss das Schiedsgericht die Frage an den EuGH verweisen und dieser entscheidet dann insoweit verbindlich.
Es kann man sich, wenn man das ein bisschen von weiter her vielleicht betrachtet, ja schon die Frage stellen, warum macht das die Schweiz überhaupt? Es ist ja immer davon die Rede, dass wir EU-Recht übernehmen. Es könnte auch umgekehrt sein, theoretisch, dass die EU Schweizer-Recht übernehmen muss, dass am Schluss ein Schweizer Gericht das letzte Wort hat. Warum eigentlich diese grundsätzliche Einseitigkeit in diesen Verträgen?
Ja, das ist natürlich, soweit man den Wunsch hat, politisch sich teilweise in den EU-Binnenmarkt zu integrieren, dann hat es eine gewisse Logik, dass man eben insoweit auch das EU-Recht übernimmt und nicht umgekehrt. Aber das ist eine politische Frage, ob man das so will.
Ja, der Bundesrat will das. Es wird sich dann weisen, ob das auch die Bevölkerung will. Je nachdem sind die Hürden ja höher. Eben Sie setzen sie höher an mit dem Ständemehr. Der Bundesrat möchte die Hürden möglichst tief halten, damit die Abstimmung dann auch durchkommt. Ich möchte gegen Schluss noch ein bisschen allgemeinere, juristische, politische Frage mit Ihnen diskutieren. Und zwar den Ermessensspielraum in vielen Fragen. Also nehmen wir ein anderes Beispiel. Ja, aus dem Bereich Asyl zum Beispiel, Abschiebungen, Ausschaffungen, wie man in der Schweiz sagt. Diesen Bereich haben die Richter, wie an anderen auch, natürlich einen gewissen Ermessensspielraum. Es gab da auch eine Initiative dazu, die Ausschaffungsinitiative, die einen automatischen Ausweisungskatalog vorsah. Jetzt sagen manche natürlich, ja, die Gesetze reichen eigentlich aus, man muss das nicht mehr verschärfen, aber die Richter machen da oft nicht so mit. Also der Eindruck ist dann, die Richter nützen diesen Spielraum eher selten aus und schützen so ein bisschen die Täter. Wie sehen Sie diese Problematik?
Ja, das kann man so sehen, aber das ist natürlich durch internationale Verträge teilweise vorgegeben. Also einerseits sind das die Abkommen Schengen-Dublin, in denen ja die Schweiz sich assoziiert hat, auch an die EU-Regelung. Die regeln auch teilweise, wie man umgeht mit Asylbewerbern. Und andererseits ist es die Europäische Menschenrechtskonvention. Da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte halt in vielen Fällen, namentlich aus Artikel 8 der EMRK, aber auch Artikel 2 oder 3 EMRK, bestimmte Schranken für die Ausweisung von ausländischen Personen vorgegeben. Und ja, da hält man sich halt als schweizerischer Richter grundsätzlich an diese Vorgaben. Aber ist richtig natürlich, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat hier einen Ermessensspielraum, den er in einem bestimmten Sinne nutzt, den er auch etwas anders konkretisieren könnte.
Ja, das ist ein interessantes Stichwort. Also wir könnten sagen, es gibt eine gewisse Politisierung vielleicht der Justiz. Ein anderes Beispiel sind die sogenannten Klimaseniorinnen, die auch gegen die Schweiz geklagt haben. Da hat auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz verurteilt. Sie mache da zu wenig, um das Weltklima zu retten, wie auch immer das möglich sein soll. Kritisch könnte man sagen, das ist eine Entwicklung hin zu einer Art Richterstaat, zu einer Politisierung der Justiz. Würden Sie das auch unterschreiben oder geht das zu weit aus Ihrer Sicht?
Ja, ich sehe schon eine Tendenz in dieser Richtung. Es ist ja klar, jedes Recht ist irgendwie konkretisierungsbedürftig und es gibt viele Fälle, wo Gerichte dann lückenhafte Gesetze konkretisieren müssen oder lückenfüllend quasi rechtssetzerisch tätig werden. Der Unterschied liegt einfach darin, wenn man im Landesrecht irgendeine Lücke feststellt und das Gericht füllt diese Lücke in irgendeine Art aus und dann kann immer noch der Gesetzgeber sagen, ja, das passt uns eigentlich nicht, das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben, dann kann er das Gesetz ändern. Sobald sich aber ein Gericht auf einen internationalen Vertrag stützt bei seiner Lückenfüllung oder Konkretisierung, dann kann man nicht einfach diesen Vertrag ändern als schweizerischer Gesetzgeber. Man könnte höchstens den Vertrag natürlich kündigen. Aber solange der Vertrag in Kraft ist, wird dann das Richterrecht selber quasi völkerrechtlicher Natur. Und das ist ein grundlegender Unterschied zwischen dem Richterrecht, welches Landesrecht konkretisiert, und dem Richterrecht, welches völkerrechtliche Verträge konkretisiert.
Ja, vielen Dank. Das ist sehr interessant, wie Sie das einschätzen. Und es ist auch vermutlich auch für die Zuhörer nicht uninteressant zu hören, dass eben auch ein Richter, ein Vollblutjurist hier zum Teil auch kritisch ist gegen diese Verpolitisierung der Justiz. Vielen Dank, Herr Altbundesrichter Seiler, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Danke auch für Ihre Fragen.
Ich begrüße jetzt bei mir Hans Kaufmann. Er ist ehemaliger Chefökonom der Bank Julius Baer in Zürich, war auch im Verwaltungsrat der Zürcher Kantonalbank, einer sehr großen Bank in der Schweiz, und er war Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei. Er ist ein ausgewiesener Kenner des Schweizer Finanzplatzes, der Finanzszene dort. Und er äußert sich heute zu den Gerüchten, die es gibt, um einen Wegzug der UBS, der einzig verbliebenen Schweizer Größtbank, kann man sagen, in die USA. Präsident Trump und die Vereinigten Staaten sollen mehr oder weniger offen versuchen, die UBS wegzulocken aus der Schweiz. Das sind zumindest die Gerüchte, die auf dem Finanzplatz umgehen. Ich möchte das mit Hans Kaufmann beleuchten, aber auch die Frage stellen, wie eigentlich der Schweizer Finanzplatz generell heute aufgestellt ist und welche Rolle die UBS dabei spielt. Herr Kaufmann, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Grüezi, Herr Gut.
Ja, schön, dass Sie da sind. Wir sprechen heute über die Gerüchte, die es gibt, dass die UBS aus der Schweiz wegzieht nach New York. Diese Gerüchte halten sich hartnäckig. Wir möchten zuerst einfach mal unabhängig vom Wahrheitsgehalt dieser Nachrichten festhalten, was würde das eigentlich für die Schweiz bedeuten? Wie wichtig ist die UBS für dieses Land?
Die UBS ist viel wichtiger, als das vielen Leuten bewusst ist. Die UBS ist nicht nur die Verbindung zum Ausland, denn keine andere Schweizer Bank ist so präsent im Ausland wie die UBS. Die UBS trägt auch den grossen Teil der Schweizer Bankeninfrastruktur. Ich denke an die Börse SIX, an Zahlungssysteme und so weiter. Ohne UBS würden auch viele kleinere Banken in Probleme geraten, denn die nützen die UBS einerseits als Depotstelle, dann aber für ihre Auslandgeschäfte. Und die UBS ist der größte Vermögensverwalter, das heißt umgekehrt, die UBS verfügt auch über eine enorme Platzierungskraft, wenn es darum geht, Aktienemissionen oder Obligationen, also Anleihen der Staaten, auch in der Schweiz, bei ihren Kunden zu platzieren. Also die UBS ist für mich unerlässlich für die Schweiz. Ohne UBS wären dann noch 4 systemrelevante Banken vorhanden, aber selbst die größte davon ist nur ein Sechstel so groß wie die UBS. Das heißt dann auch, diese Banken sind nicht in der Lage, Milliardenkredite zu stemmen. Und solche Kredite kommen in der Schweiz eben schon vor. Wir haben es ja gesehen vor wenigen Jahren, dass die Schweizer Banken nicht einmal in der Lage waren, 4 Milliarden für die Schweizer Elektrizitätswirtschaft aufzubringen. Es ging ja damals um Vorauszahlungen für ausländische Strombezüge. Also ohne UBS wird es schwierig in der Schweizer Wirtschaft.
Ja, um jetzt noch vielleicht eine etwas genauere Vorstellung von Größe und Bedeutung der UBS zu bekommen. Sie haben das allgemein skizziert. Wie viel Vermögen verwaltet denn diese Schweizer Grossbank? Man kann auch sagen Grösstbank.
Ja gut, es ist nicht nur das Vermögensverwaltungsgeschäft in der Schweiz. Sie verwalten auch Gelder im Ausland. Es sind über 6'000 Milliarden Dollar. Damit ist sie zusammen mit Morgan Stanley etwa gleich groß, aber ich gehe davon aus, dass UBS inzwischen größer ist und das ist doch sehr viel Geld und das bedeutet auch Kommissionsvolumen.
Es hat die UBS auch schon mal Schwierigkeiten gehabt, jetzt scheint es recht gut zu laufen. Bevor wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen in diese auch volkswirtschaftliche, finanzpolitische Bedeutung für die Schweiz, vielleicht noch eine Zahl, mit was für einem Gewinn rechnet die UBS in diesem aktuellen Jahr 2025?
Also ich persönlich gehe davon aus, dass sie den Halbjahresgewinn etwa verdoppeln werden, also Größenordnung 8 bis 9 Milliarden. Das ist bezogen auf die Eigenmittel, die den Aktionären zustehen, etwa eine Eigenmittelrendite von gegen 10%. Das ist natürlich wesentlich weniger als die Amerikaner erzielen. Dort liegen die guten Banken so zwischen 14% und 18%.
Aber man kann sagen, immerhin, oder? Nach den Turbulenzen der letzten Jahre. Wie sehen Sie das?
Ja, das kann man wohl sagen. Und wenn wir zurückblicken auf 2008, das war damals die Finanzkrise, als wir von der Politik her auch die UBS temporär stabilisieren mussten, ist das ein wesentlicher Unterschied, wie sich die UBS heute präsentiert. Die Bilanzsumme, die ist massiv geschrumpft, wenn ich denke, dass heute die Bilanz, und zwar in Schweizer Franken gerechnet, die UBS legt ja die Rechnung neuerdings in US-Dollar vor, aber in Franken sind es noch 1300 Milliarden. Damals, 2008, wenn ich die UBS und die CS zusammenrechne, waren es 3'000 Milliarden. Also es ist noch etwas über 40% vom damaligen Bilanzsummenvolumen. Die UBS hat sich, wenn man das Geschäftsmodell anschaut, grundsätzlich verändert. Man hat auch etwa 1,5 Milliarden in die Abwicklungsfähigkeit investiert, also umstrukturiert, dass man im Notfall auch gewisse Teile abtrennen könnte und verkaufen. Und da muss man sehen, seit der Übernahme von der Credit Suisse fallen natürlich Integrationskosten an. Die sind relativ happig, also in den letzten 2 Jahren zwischen 4 und 5 Milliarden, auch im ersten Halbjahr nochmal 1,9 Milliarden. Aber diese Integration, die geht im nächsten Jahr zu Ende und dann fallen auch diese Kosten weg. Also ich gehe davon aus, dass dann schon noch etwas mehr Gewinn in den kommenden Jahren drin liegt. Vorausgesetzt natürlich, dass man jetzt nicht unsägliche zusätzliche Eigenmittelkosten eigentlich bezahlen muss.
Jetzt kursieren in sozialen Medien Videos, die sich über die Umzugsgedanken oder Gerüchte der UBS mokieren. Dies insbesondere deshalb, Sie haben es auch angesprochen, weil der Staat und somit die Steuerzahler die UBS auch schon aus der Patsche helfen mussten. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
Ja, es ist nicht ganz klar, wer eigentlich diese Gerüchte in den Medien gestreut hat oder ob sie von den Medien sogar selbst erfunden wurden. Einerseits könnte es sein, dass man informell von der UBS her durchblicken ließ, so einen Wegzug, um den Druck auf die Regulatoren etwas zu erhöhen. Andererseits, wer die Schweizer Medien kennt, kann sich auch vorstellen, dass man die UBS weiterhin unbeliebt machen will und eben die UBS als gewissermaßen Landesverräter darstellen will. Es ist nicht klar, die UBS-Leitung selber, sowohl Herr Ermotti als auch der Verwaltungsratspräsident Keller, haben ja beide identisch gesagt, sie werden alles tun, damit die UBS schweizerisch bleibt. Und es ist ja auch nicht so einfach umzuziehen. Ich denke da an den Namen, oder schweizerisch auf Switzerland. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin nicht so gewandt auf diesem Gebiet, könnte man diesen Namen behalten, indem man eben eine Oberholding in Amerika gründet, in den dann die UBS eingehen würden oder so etwas. Aber ich denke vor allem an die personellen Ausstattungen dann der neuen Zentrale. Schweizer würden ja wohl etwas weniger häufig dorthin ziehen, allein schon wegen der neuen 100.000 Dollar Visa von Präsident Trump, die ausländische Facharbeiter in Zukunft brauchen. Aber es sind vor allem die IT- und Governance-Probleme, also die Kosten würden auch gewaltig sein. Und dann fragt man sich, ob diese Kosten es wirklich rentabel machen, so einen Umzug, um dann eben die Kosten für die höhere Eigenmittelunterlegung zu decken.
Hintergrund dieser Gerüchte ist ja ein Streit, kann man sagen, ein Clinch zwischen Sergio Ermotti, dem UBS-Chef, und Finanzministerin Karin Keller-Sutter. Im Parlament lobbyieren beide eifrig für ihre Seiten. Es geht da um zusätzliche Vorschriften. Um was geht es da genau?
Ja, es geht um die ausländischen Töchter. Die stehen ja im Stammhaus in den Büchern und die haben eine Bewertung. Und diese Bewertung, also der Buchwert, der muss hundertprozentig mit Eigenmitteln hinterlegt werden. Und das würde dann konkret für die UBS bedeuten, eben etwa 25 Milliarden Dollar mehr Eigenmittel. Und das ist doch ein Betrag, den musste man hinterfragen. Ich habe schon erwähnt, dass die Bilanzsumme wesentlich geschrumpft ist, währenddem die Eigenmittel, und ich spreche jetzt nur von der UBS, also nicht CS, die Eigenmittel sind seit Ende 2008 von 33 Milliarden auf 71 Milliarden Franken angestiegen. Also man hat die Eigenmittel schon verdoppelt und jetzt sollen noch einmal 25 Milliarden dazukommen. Und ich sehe das auch volkswirtschaftlich nicht sehr sinnvoll an, dass man zusätzliches Geld am Kapitalmarkt beschaffen möchte. Denn 25 Milliarden Emissionsvolumen, das ist etwa das Zehnfache, was es im Jahr normalerweise an der Schweizer Börse an neuen Aktien gibt. Die Finanzministerin argumentiert allerdings so, dass dieses Geld aus zurückbehaltenen Gewinnen finanziert werden soll. Das wiederum bedeutet wahrscheinlich Dividendenkürzungen, bedeutet dann auch weniger Steuereinnahmen. Ist für mich machbar, wenn man das über viele Jahre erstreckt. Der Bundesrat spricht von 6 bis 8 Jahren. Ich kann mir auch vorstellen, weil ja das entsprechende Gesetz erst in 2 Jahren in Kraft kommt, dass es dann 10 Jahre sind. Es ist nicht unmöglich, auch aus eigener Kraft zu finanzieren, aber ob das sinnvoll ist, das ist für mich dann schon etwas fraglich.
Also wenn ich das zusammenfasse, sagen Sie, diese Regeln sind eigentlich übertrieben, es sind eher unnötige Fesseln für die UBS.
Ja, es ist einfach die Illusion, wenn dann, nehmen wir an, jetzt eine ausländische Tochter in Finanzprobleme kommt, dann kann man die einfach im Stammhaus auf null abschreiben und weil ja die Eigenmittel dann weg sind, würde das dann keinen Schaden geben für das Stammhaus. Das ist aber eine naive Ansicht. Sehen wir das doch realpolitisch, wenn die Amerikaner sagen, und jetzt wird für jede Verpflichtung, für jedes Fremdkapital dieser Tochtergesellschaft vom Stammhaus nachfinanziert, dann werden die Schweizer kuschen müssen, ob sie das in Stammhausbilanz abgeschrieben haben oder nicht.
Jetzt war die Schweiz ja jahrzehntelang eine Art Eldorado für Banken und Vermögensverwalter. Inzwischen ist das Korsett enger geworden. Das Bankkundengeheimnis wurde auf Druck aus dem Ausland, insbesondere aus Washington, aufgegeben. Generell gesehen und gefragt, wie attraktiv ist dieses Geschäft noch unter den aktuellen und weiter zunehmenden Regulierungen?
Ja, also man muss ja nur auf die Anzahl der Banken schauen. 1990, damals hatten wir den Rekordstand, also inklusive Privatbanken und Filialen ausländischer Banken. Damals gab es eben 459 Banken. Heute sind es noch 230, also Ende 2024. Also die Anzahl der Banken hat sich eigentlich halbiert. Oder wenn wir es an den Mitarbeitern ablesen, 2008 waren es noch 136.000, jetzt sind es noch 112.000. Also sicher ist ein Teil der Mitarbeitereinsparungen auch auf Produktivitätsfortschritte zurückzuführen. Aber der Bankenstandort hat verloren, dafür hat aber der Versicherungsstandort massiv gewonnen. Also die Versicherungen sind heute als Teil des Finanzplatzes fast wichtiger als die Banken geworden. Aber als Vermögensverwalter sind die Schweizer Banken immer noch gross. Wir haben ja jetzt wahrscheinlich ein Rekordvermögen, das die Schweizer Banken verwalten. In der Schweiz selber, man rechnet inklusive dann natürlich der Kontoguthaben dieser Kunden mit über 9.000 Milliarden. Allerdings müssen wir schon sehen, wir machen uns oder haben uns über Jahre etwas sehr wichtig aufgespielt. Wenn wir dann die großen Finanzmärkte, die Obligationenmärkte schauen, die Aktienmärkte, ja, dann sind das vielleicht 2-3% dieser Vermögen. Und es gibt noch andere Vermögen, also ich denke an den Immobilienmarkt, an die Kryptowährungen, an die Rohstoffe, also gemeint vor allem Edelmetalle und solche Sachen. Also wir sollten uns auch heute nicht überschätzen. Wir sind gross für die Schweiz gesehen, aber weltweit sind wir doch, ich will nicht sagen in den Kommastellen, aber sehr bescheiden klein.
Jetzt, wenn ihr bei dieser Hypothese, diesem Gerücht eines Wegzugs der UBS in die USA bleiben, wäre das natürlich auch vor dem Hintergrund der Schleifung des Bankkundengeheimnisses nicht ohne Ironie. Damit hätte die USA den Schweizer Finanzplatz ja gewissermaßen gleich doppelt ausgetrickst. Sehe ich das richtig oder übertreibe ich da?
Ja, nur wird es dann viele Kunden geben, die jetzt bei der UBS Schweiz, also in der Schweiz, ihre Vermögen deponiert haben, die sich nicht dem amerikanischen Rechtssystem unterstellen wollen. Denn es gibt immer wieder Beschlagnahmungen und vor allem, wenn man den Regierungen nicht mehr ganz trauen kann, dann würde es zu einem massiven Kundenabgang kommen. Also ich weiß nicht, ob das dann wirklich den Aktionären der UBS dienen würde. Und diese müssen ja auch einem solchen Standortwechsel noch zustimmen, was ich eher bezweifeln werde.
Seit Jahren diskutiert man auch die sogenannte Too-Big-to-Fail-Problematik, das Problem also, dass Großbanken schlicht zu groß sind, als dass man ihr Scheitern mit Rücksicht auf die gesamte Volkswirtschaft hinnehmen könnte. Nun hat sie aber es erwähnt, die UBS, die CS geschluckt. Aus zwei Großbanken wurde eine Monsterbank. Wie schätzen Sie dieses Risiko heute ein?
Ja gut, diese Monsterbank ist kleiner als im Jahr 2008 die UBS alleine, nur damit man das sieht. Damals waren eben die beiden Grossbanken mit über 3'000 Milliarden Bilanzsumme waren ein Mehrfaches unseres Bruttosozialprodukts, genau genommen etwa 5-mal so gross. Heute ist sie noch 1,5-mal so gross, also die Risiken wurden massiv reduziert. Und da muss man noch etwas sehen, wenn man die Bilanzen anschaut. Heute sind die Bilanzen vollgestopft mit liquiden Mitteln. Selbst die UBS hat etwa 240 Milliarden Barmittel und die liegen ja zu einem großen Teil bei der Nationalbank. Also da kann man nicht sagen, das seien jetzt große Risiken. Sie haben sich auch zurückgehalten im Immobilienfinanzierungsgeschäft in der Schweiz, weil das ist natürlich nicht unproblematisch, wenn man sieht, wie das wächst. Man kann auch sagen, in der Schweiz haben sie Marktanteile aufgegeben im Kreditgeschäft. Dafür haben die Kantonalbanken gewuchert, kann man schon sagen. Und die Kantonalbanken sind heute auch schon sehr gross mit über 800 Milliarden Bilanzsumme, eben was sich mit diesen 1300 der UBS vergleicht. Also die Risikostruktur des Finanzplatzes Schweiz hat sich drastisch verändert. Grosse Risiken sind weggegangen, die ganzen Handelsbücher wurden abgebaut, Die Interbankengeschäfte wurden massiv reduziert. Also ich fühle mich heute wesentlich wohler mit unserem Bankensystem, obwohl natürlich die ganze Hypothekarblase schon etwas zu Besorgnisanlass gibt. Es könnte jetzt natürlich sein, nach dem Entscheid über den Eigenmietwert, dass es Kunden gibt, die in den nächsten Jahren ihre Hypotheken amortisieren. Das würde dann natürlich vor allem die Regional- und Kantonalbanken treffen, mit einer Schrumpfung der Bilanzsumme, aber auch mit weniger Ertrag. Aber das wäre für die Risikolandschaft Schweiz im Bankenwesen wahrscheinlich ein Segen.
Wir kommen langsam zum Schluss Ihrer sehr interessanten Ausführungen. Wenn ihr da den Sack versucht zuzumachen, wie lautet Ihre Prognose? Wird die UBS in der Schweiz bleiben oder wird sie über kurz oder lang vielleicht doch wegziehen?
Sie wird bleiben. Also ich bezweifle, ob man das wirklich durchführen will. Aber es gibt natürlich einen Plan B, den sich die UBS sicher auch überlegt hat, welche Geschäfte sie dann noch betreiben will. Wenn sie so viel Eigenmittel haben muss, denn es gibt Geschäfte, die dann einfach nicht mehr rentabel sind, wenn man hohe Kosten hat. Einfach damit man sich das vorstellen kann, 8-9 Milliarden Reingewinn, das tönt nach viel. Aber wenn man das vergleicht mit dem Kapitaleinsatz, also mit dem Passiven einer Bank, so sind das 0,5%. Das ist, ich will nicht sagen, nichts. Und es war auch über Jahre so. Es könnte sein, dass man dann auch probiert, die Zinsmargen in der Schweiz zu erhöhen. Im Moment ist das nicht möglich, weil wir noch, wie man sagt, overbanked sind und zu viel ausländisches Kapital haben. Aber unsere Zinsmargen sind natürlich nur ein Drittel von dem, was man in Amerika herausholt. Also ich gehe davon aus, sie wird hier bleiben, aber allenfalls ihre Geschäftsaktivitäten noch etwas umgestalten, damit sie profitabel bleibt.
Ja, vielen Dank, Hans Kaufmann, für diese sehr interessanten Ausführungen, auch für diesen Ausblick in eine mögliche Zukunft des Finanzplatzes Schweiz. Vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Gerne geschehen, Herr Gut.
Der Fall sorgt für Schlagzeilen. Ein unbescholtener Bürger im Kanton Bern muss ins Gefängnis für 10 Tage. Er hat auf Facebook einen Beitrag gepostet über diese ganze Gender-Problematik, über diese Trans-Problematik und gesagt, wenn man in 200 Jahren Skelette ausgrabe von diesen Menschen, die sagen, sie sind eben nicht das, was sie von Geburt her waren, dann wird man nur Mann und Frau finden. Für diesen Post ist Herr Brünisholz, so heißt der unbescholtene Berner Bürger, eben verurteilt worden. Ich begrüße ihn jetzt in der Sendung. Schön, dass Sie da sind, Herr Brünisholz.
Guten Tag miteinander.
Sie müssen tatsächlich 10 Tage ins Gefängnis, weil Sie eine Genderkritik vorgebracht haben. Was haben Sie gedacht und gefühlt, als Ihnen dieses Urteil verkündet worden ist?
Schwierig. Ich fühlte mich eigentlich wie in einer Diktatur. Für mich ist die Schweiz ganz tief gerutscht. Es geht ja darum, ich habe die Zahlung verweigert. Also ich könnte es ja zahlen, aber ich mache es nicht, weil ich mich betupft fühle. Es ist eine Beleidigung gegenüber meiner Intelligenz.
Mhm. Ja, genau, es ist so juristisch. Und Sie wurden nicht direkt zu diesem Gefängnisaufenthalt verurteilt, sondern Sie hätten eine Busse bezahlen müssen.
Genau.
Zunächst auf Bewährung 2.500 Franken, im Voraus aber schon 1.300 Franken. Ja, das läppert sich zusammen, da kommt was zusammen. Und Sie sagen eben, Sie haben das nicht jetzt aus finanziellen Gründen, zum Beispiel, weil Sie das nicht bezahlen können, nicht gemacht, sondern weil Sie auch ein Statement machen wollen, weil Sie sagen, genau, So geht das nicht.
Nein, für mich ist der Punkt gekommen, so nicht mehr, fertig. Und ich habe jetzt ganz viele Briefe bekommen, auch E-Mails, wo Leute sprechen, ihnen geht es gleich, aber nicht jetzt bei diesem Thema. Es ist zum Beispiel Straßenverkehr, wie der Staat die Leute transaliert. Es ist eigentlich ganz, ganz schlimm, was hier in der Schweiz abgeht. Und die meisten, die schweigende Mehrheit schweigt, habe ich jetzt festgestellt und hat wirklich Angst.
Ja, es ist ja noch nicht so, würde ich auch sagen, vom gesunden Menschenverstand her. Sie haben jetzt nicht etwas Schlimmes gesagt, Sie haben keine Beschimpfung gemacht, Sie haben auch keinen Hass geäußert, Sie haben einfach eine Feststellung gemacht.
Ja.
Das ist ja schon erstaunlich. Jetzt bei der Polizeibefragung sagten Sie, Sie müssten lachen über diesen Vorwurf.
Ja.
Und tatsächlich klingt das ja auch ein bisschen wie ein schlechter Witz. Fand das die Polizei auch lustig oder wie hat die reagiert?
Also sie haben natürlich nicht so gelacht wie ich, aber es waren sehr nette, zuvorkommende Polizisten. Und der eine, der das Protokoll geschrieben hat, man hat es den Augenwinkeln angesehen, die hat es nach oben gezogen. Also sie wussten eigentlich, ja, das ist eigentlich ein Witz. Aber sie mussten ihren Job machen.
Die Polizei ist gezwungen dazu, diesen Job zu machen. Das sind ja quasi die Ausführungsorgane. Dahinter steht ja die Änderung des sogenannten Rassismusartikels, der wurde erweitert, eben für Diskriminierung in anderen Fällen, Religion, Ethnie, aber auch sexuelle Orientierung. Und offenkundig fällt Ihr Post, dass Sie sagen, ja, man werde da nur Mann und Frau finden. Das fällt offenbar unter eine Diskriminierung im Bereich der sexuellen Orientierung. Ihnen wird vorgeworfen, Sie hätten Hass und Hetze geschürt, geäußert gegen solche Menschen. Wie stellen Sie sich denn zu diesem Vorwurf?
Also ich habe ja gestern noch ein Interview gegeben bei einem schwulen Mann. Der hat mich kontaktiert, der wollte mit mir sprechen. Und er war verletzt durch den letzten Satz. Das hat er mir gesagt, aber er hat auch mir gesagt...
Was wäre dieser Satz? Können Sie das noch kurz unseren Zuhörern sagen?
Der Rest war eine psychische Krankheit, die man durch den Lehrplan hochgezogen hat. Das psychische Krankheit, das hat ihn gestört. Und ich habe auch herausgefunden, er ist eine weibliche Männerform, er. Und das ist wahrscheinlich schon als kleiner Kind. Und diese Leute muss man schützen. Das sind die Promille-Leute, die wirklich das fühlen, dass sie eine Frau sind. Und die wollte ich eigentlich nicht beleidigen mit diesem Satz. Ich wollte eigentlich den politischen Schwachsinn kritisieren von der Gender-Ideologie.
Also Sie wollten nicht Menschen in dem Sinn verletzen oder angreifen, sondern nee. Auch sagen, es ist verrückt, wie das heute auch gelehrt wird an den Schulen, in Lehrbüchern. Und Sie sind der Auffassung, dass viele, vielleicht Jugendliche, gerade im Alter, ja, wo sie noch ein bisschen unsicher sind, wo sie nach Identität suchen, auch genau. Im sexuellen Bereich darum ringen, dass sie da in eine bestimmte Richtung fast gedrängt werden.
Ja, also ich kann jetzt Ihnen ein Beispiel nennen von dem Burdorfer Gymnasium. Dort ist in einem Schulzimmer ein Torso, ein menschlicher Torso. Und dort können die Schüler die Geschlechtsteile abnehmen und durch ein anderes Geschlechtsteil ersetzen. Und ich weiß, dass viele Lehrer dort vom Gymnasium Burdorf sehr Angst haben, sich über dieses Thema zu äußern. Und sie finden das eigentlich nicht gut, dass jetzt das dort gelernt wird. Und sie können sich nicht wehren, weil sie wissen, da wird man richtig drangsaliert.
Sie haben verschiedene Reaktionen per E-Mail erwähnt. Hm. Sie meinten auch in der Polizeibefragung, das fand ich auch einen interessanten Punkt, das sei doch normal, was Sie sagen, so würden die meisten Menschen im Land denken.
Ja.
Wie hat Ihr persönliches Umfeld denn auf diese Verurteilung reagiert?
Die sind alle schockiert. Und es ist noch so, meine Schwester ist eigentlich links. Ihr Freund auch, die sind links. Alle sind schockiert. Das ist ja das Tragische. Viele Linke begreifen das Urteil auch nicht mehr.
Es ist also keine politische Frage, wie man das beurteilt, sondern Ihre Erfahrung ist, dass das sehr breit darüber hinaus eben in breiten Kreisen von links bis rechts der Bevölkerung, dass da Unverständnis herrscht für diese Form von, ja, was ist das, Gesinnungsjustiz eigentlich? Jetzt haben Sie diesen Beitrag auf Facebook unter einem anderen Post von Nationalrat Andreas Glarner platziert, der sich ja ähnlich geäußert hat, aber offenbar nicht juristisch belangt worden ist. Haben Sie auch von ihm eine Reaktion erhalten?
Ja, nach dem Aufgebot bei der Polizei habe ich natürlich mit Herrn Glarner gesprochen und er meinte, das Ding wird man gewinnen in der Schweiz. Und das ist leider Gottes nicht so. Wenn man den Gender Walk kritisiert, wird man das nicht mehr gewinnen in der Schweiz. Also mein Anwalt hat mir gesagt, er hätte da einen sehr tragischen Fall. Er vertritt einen geschiedenen Vater. Die Frau von ihm möchte den Bub zu einem Mädchen umwandeln und das Mädchen zu einem Buben. Und der hat das vor Bundesgericht verloren. Der muss jetzt auf Straßburg. Und der Anwalt meint, bei Straßburg, das sei auch nicht sicher, ob er dort gewinnt.
Also die Justiz ist da eher auf der anderen Seite. Das zeigt sich auch in anderen Fällen. Also ein Fall aus Genf hat sogar international Schlagzeilen gemacht, bis zur New York Post, wenn ich mich richtig erinnere, wo es darum ging, dass eben auch ein Jugendlicher das Geschlecht ändern wollte. Die Schule wollte ihm dann dabei helfen und die Eltern wurden ausgeschlossen. Man sagte, die könnten eigentlich gar nichts dazu sagen. Also ich glaube, ja, es ist schon, wie Sie sagen, der Wind geht ein bisschen in die andere Richtung. Wissen Sie etwas zurück zu Ihrem Fall, aber es gab ja verschiedene Anzeigen gegen Sie. Und wenn ich die Akten studiere, dann kommen die aus verschiedenen Kantonen. Und weil Sie im Kanton Bern zu Hause sind, hat eben die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern das an sich gerissen. Aber interessant ist das relativ breit. Also St. Gallen, Solothurn, Basel-Land, was auch immer. Aus anderen Kantonen wurden Sie angezeigt.
Solothurn hat sie, glaube ich, auch angenommen, die Klage. Solothurn und Bern. St. Gallen hat es ja abgelehnt, hat ja gesagt, dass das nichts ist, Innerschweiz auch, Kanton Uri auch und glaub Basel hat das auch gesagt, dass das nichts ist.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, das zeigt, es gibt da offenbar unterschiedliche Auffassungen, der Ermessensspielraum ist offenbar da. Jetzt ist da interessant, dass so viele verschiedene Anzeigen eingegangen sind gegen einen Post. Wissen Sie etwas über diese Anzeigenerstatter? Ist das irgendwie eine konzertierte, geplante Aktion? Wer steckt da dahinter?
Ich habe ja die Akte Herr Köppel geschickt, die komplette Akte. Also es steht, dieses Vorgehen ist in Deutschland bekannt, dass da sich Leute zusammenraufen und identische Anzeigen zusammenbringen innerhalb von einer Stunde. Das ist in der Akte so beschrieben. Also es steht in den Akten, innerhalb von einer Stunde wurden 5 identische Anzeigen eingereicht.
Also ein klares Indiz dafür, dass hier eine geplante Aktion ist, dass genau. Man da bewusst gegen Sie jetzt in diesem Fall vorgehen wollte. Ist denn das kein Argument jetzt für die Staatsanwaltschaft? Also findet die, das ist das legitim, oder?
Also die Staatsanwaltschaft sagt, da soll man aufpassen. ARD hat darüber berichtet, dass eben diese Methode vorgehen, um Leute mundtot zu machen. Das habe ich da in den Akten. Also in Deutschland sei das bekannt, dieses Vorgehen.
Ist die Meinungsfreiheit in der Schweiz aus Ihrer Sicht noch gegeben?
Gar nichts mehr. Es sind viele Themen, wo wir nicht mehr darüber sprechen dürfen. Ich sage so, wenn wir gewisse Wörter nicht mehr in den Mund nehmen dürfen, können wir die Probleme auch nicht mehr lösen. So weit hat es die Schweiz gebracht.
Letzte Frage, wann werden Sie Ihren Gefängnisaufenthalt nun antreten?
Am 2. Dezember um 9 Uhr. Ich werde die 10 Tage voll absitzen.
Ja, vielen Dank, Herr Brünisholz, dass Sie bei uns in der Sendung waren und Auskunft über Ihren doch einigermaßen merkwürdigen Fall gegeben haben.
Vielen Dank, Herr Guth.
Liebe Zuhörer, das war's von der Schweizer Stunde. Diese Sendung wird heute wiederholt um 16 Uhr und um 22 Uhr. Mein Name ist Philipp Guth. Nächste Woche begrüßt Sie hier mein Kollege Stefan Milius. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.